Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's!
Herzlich willkommen zu Nicht ganz ungefährlich, Episode 34. Wieder ein Doppel. Wir sitzen im Weinkorb und meine Gäste sind Markus Dumrath, Wiederholungstäter, komme ich gleich noch drauf, und Andreas Tutschner. Erstmal hallo, ihr beiden.
Ja, hallo.
Hallo, freut mich,
ja. Ja, freut mich.
Ja, Wiederholungstäter. Ich musste nachgucken. Du hast es wahrscheinlich auch nicht mehr präsent gehabt. Wir haben uns in der Episode 15 gesehen. Das ist ziemlich genau 2 Jahre her. Veröffentlichung war am 15. Mai 2024. Und unser Thema war damals PFAS. Und da haben wir einen richtigen Treffer gelandet, wir zwei. Weil das ist der meistgehörte Podcast dieser Serie. Da hat das Vierstellige gekratzt mittlerweile und man hat wirklich gesehen, dass viele, die sich über PFAS informiert haben, bei uns gelandet sind.
Also ja,
nochmal danke dafür. Das war damals im Studio K. Heute sitzen wir hier auf der Bühne. Wie gefällt es euch?
Super. Also gemütliche Atmosphäre, fühlt sich direkt wohl.
Tolles Ambiente, ja.
Ja, es war ein Zufallstreffer. Deswegen. Wir haben auch Publikum übrigens. Hier der S2-Verlag sitzt hier unten im Publikum. Die sind so wenige, die hört ihr auch nicht, wenn die applaudieren. Das müsst ihr ja lassen. Ja, unser Thema heute, Gefahren, die von Lithium-Ionen-Akkus ausgehen, habe ich mal so grob das Arbeitstitel. Ich habe ja so die Erfahrung gemacht, dass das, was dann der eigentliche Titel wird, das finden wir irgendwie hier in unserem gemeinsamen Gespräch. Aber meine erste Frage oder mein erster Gedanke ist das ein Thema, was unterschätzt wird? Die Gefahr, die von Lithium-Ionen-Akkus ausgeht?
Definitiv ja. Vor allem in den letzten Jahren hat es doch deutlich zugenommen, weil halt einfach auch viele Geräte mittlerweile auf Akku basieren, Lithium-Ionen-Akku. Und ich glaube, dass es den Leuten nicht wirklich bewusst ist, was da für eine Gefahr davon ausgeht. Ja. Oder vielen Leuten nicht bewusst ist.
Ja, ja, muss man leider bestätigen. Also es gibt ein großes Problem und es wird nach Lösungen gefragt, die ja so einfach nicht verfügbar sind und wird an uns rangetragen, wir arbeiten dran, aber man muss sagen, es ist absolut unterschätzt, ja.
Wir haben ja auch, also so empfinde ich das, wir haben ja auch in den letzten 5 Jahren auch so eine, ich nenne das immer so ein bisschen flapsig, die Akkuisierung der, nicht nur der Berufswelt gehabt, sondern auch der privaten Welt. Das heißt, wir kommen ja alle vom Akkuschrauber, den gibt es ja schon Jahrzehnte. Mittlerweile haben wir Akku-Heckenscheren, das ist auch noch okay, aber wir haben mittlerweile auch schon Akku-Grasschere und also jeder kann sicherlich auch irgendwas aufzählen, wo man heute einen Akku reinbaut, was man vor 10 Jahren wahrscheinlich noch für absurd gehalten hätte.
Ja, also es gibt auch Studien, dass im Schnitt ein Haushalt 30 Akkugeräte hat.
Echt?
Mittlerweile. Also
okay.
Das ist schon der Wahnsinn. Und das zieht sich ja durch. Ich meine, man hat im Bad hat man seine Akku-Zahnbürste, ja, dann hat man jetzt mittlerweile seinen Akku-Staubsauger. Das war damals alles mit Kabel und das wurde tatsächlich auf Akku umgestellt. Und bringt natürlich jetzt auch dieses Thema mit sich, dass es immer mehr Geräte werden und damit halt auch das Risiko so ein bisschen ansteigt, ne? Dass Brände zum Beispiel durch Akku verursacht worden.
Das stimmt.
Ja, man muss sich ja nur überlegen, wie viele Geräte mit USB-C oder USB-Mini-Stecker man zu Hause hat. Allein da sich zu überlegen, kann man die alle mit dem gleichen Ladegerät laden? Und wo habe ich überall das Thema, dass da wirklich was drinsteckt, was am Ende Energie aufsaugt? Überall potenzielle Gefahren, ja.
Ja, und auch ich denke, das ist auch so ein gutes Kriterium, ne? Also, dass man oft auch vergisst, dass da vielleicht ein Akku drin ist, aber der USB-C-Stecker ist ja ein guter Marker dafür, dass man es dann doch am Ende mit einem Akku zu tun hat.
Definitiv, und ich denke auch, dieses Thema Mobilität wird da auch immer größer, dass ich halt einfach dieses Gerät überall mit hinnehmen kann und betreiben kann. Das war vielleicht damals jetzt auch nicht so gefragt, aber mobil ist irgendwie so auch ein Top-Thema aktuell, ja.
Stimmt, alles soll mitnehmbar sein. Ne?
Muss mitnehmbar sein, ja.
Ja, auch in der Freizeit. Ne? Du willst ja. Alles willst du irgendwie dann mit in deinem Rucksack haben, wenn du in die Berge wandern gehst. Also muss auch alles irgendwie akkugeladen sein. Wollen wir gleich für schlechte Laune sorgen? Wie kommt es eigentlich zum Akkubrand? Nehmt uns mal mit.
Ja, es ist, man muss sich das so vorstellen, solche Akkus sehen häufig aus wie ja, in eine Reihe geschaltete kleine Doppel-A-Batterien, die dann eingehaust sind. Und das Problem besteht, wenn in den einzelnen Zellen, also die sehen wirklich aus wie eine Batterie, die ich auch in eine Taschenlampe reinstecken würde, aber wenn in einzelnen Zellen kleine Kurzschlüsse entstehen. Kann unterschiedliche Ursachen haben, ist eine mechanische Beschädigung oder Überhitzung. Es kann Falschladen, Überladen, also unterschiedliche Möglichkeiten, warum diese kleinen Kurzschlüsse entstehen. Aber wenn die passieren, kann es eben dazu kommen, dass sich das Elektrolyt drin erhitzt durch die elektrische Ladung. Und wenn das auskocht, kann es am Ende sogar zur Explosion führen von den Akkus. Und da kommen extreme Hitze zustande und die Hitze kann dann wieder die Nachbarzelle schädigen und es kommt zum sogenannten Thermal Runaway, der fast nicht mehr zu unterbrechen ist. Also man kann es tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr löschen. Es entstehen extrem giftige Gase, also ist auch eine starke Personengefährdung mit dabei. Durch die Explosionen können auch Teile umherfliegen. Also ist schon ein sehr kritisches Thema.
Es sind ja Temperaturen 800 bis 1000 Grad, also das ist einfach extrem, was dann Hitze entsteht und kann man sich ja vorstellen, was dann im Umfeld passiert bei so einer Hitze. Ja.
Geiler Cliffhanger, weil was wir noch gar nicht gemacht haben, wir haben euch noch gar nicht weiter vorgestellt.
Ah, okay.
Sorry.
Ja, schon voll drin im Thema.
Ja, aber perfekt. Dann würde ich sagen, der Neuling hier in der Runde, Andreas, sag mal ein paar Worte zu dir und zu Natune. Was müssen wir über dich und dein Unternehmen wissen?
Ja, also nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist mein erster Podcast und gleich so ein geiler. ich bin Gründer, Mitgründer von Natune. Uns gibt es seit mittlerweile 5 Jahren. Wir haben uns 2021 gegründet. Wir sind zu dritt, also ich, der BWL-Marketing-Part bei Natune. Es gibt noch den Christoph, das ist der Entwickler von unserem ersten Produkt, Akku Lifeguard, der auch auf die Idee gekommen ist, aber da gehe ich dann später nochmal drauf ein, was wieder drauf gekommen ist. Und dann haben wir noch einen, natürlich einen Vertrieb, ja, einen Kommunikator, den Hans-Peter, der schaut, dass wir so langsam auch in Richtung in den Handel kommen, dass wir einfach neue Geschäftsbranchen aufmachen, neue Kunden gewinnen.
4 Jahre. Wie seid ihr überhaupt drauf gekommen, euch mit dem Thema zu beschäftigen?
Also es ging jetzt nicht direkt um die Idee, was zur Gründung geführt hat. Es war vielmehr, wir haben gestartet mit einem Gründerstammtisch. Also wir haben uns immer wieder auf Partys getroffen, haben über potenzielle Ideen gesprochen und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch, ja, ihr wisst ja, wie es ist, auf einer Party vergisst man morgen vielleicht schon wieder die Idee.
Das war die einzige, die am nächsten Morgen doch noch wusste.
es war eine von vielen. Also wir haben uns auf jeden Fall alle 2 Wochen getroffen und haben mal alle Ideen, wo wir gehabt haben, auf dem Tisch geknallt, haben eine Matrix gemacht, Umsetzbarkeit, Marktpotenzial und da ist diese Idee mit dem Akku Lifeguard dann irgendwie war so der Hit. Wir haben gesagt, das können wir technisch umsetzen. Wir haben den Christoph, der an der TU in München studiert hat, wo Elektrotechnik studiert hat und da hat sich das rauskristallisiert, dass das so die potenziell für uns einfach eine interessanteste Idee ist und auch ein Problem löst. Ein Problem, wo ich jetzt persönlich nicht hatte. Ich habe immer meine Akkugeräte einfach an die Steckdose gehängt, neben Bett, einfach komplett ohne Gedanken, dass es irgendwie ein Problem sein könnte. Was sich jetzt natürlich mit der Idee deutlich geändert hat, weil ich habe mich mit dem Thema befasst. Ja,
und nach diesem Podcast sieht jeder überall ein Problem.
Ja, genau. Aber der Christoph, der wo das Produkt entwickelt hat, der hatte schon immer das Problem. Er kennt sich aus mit Akkus. Er weiß, dass ständiges Vollladen von Akkus einfach die Lebensdauer verkürzt. Er kennt das Problem mit der Sicherheit, dass halt, wenn ein Gerät auch ständig am Stromnetz hängt, ist halt einfach eine potenzielle Brandgefahr. Und durch das ist er auf diesen Akku Lifeguard gekommen. Er hat gesagt, er möchte nicht jeden Abend durchs Haus rennen, alle Akkus ausstecken. Er möchte ein Gerät, wo das für ihn übernimmt. Und auch den Ladevorgang überwacht.
Aber dann war der Christoph bei euch doch der im Team, der schon so eine Sensibilität für das Thema hatte.
Also für mich so.
Wenn du noch deinen Akku neben dem Bett geladen hast.
Ja, mir war das tatsächlich egal bis dahin. Mein Bruder war da sehr, sehr krass unterwegs. Er hat sogar jeden Abend jedes Gerät ausgesteckt, bevor er schlafen gegangen ist. Also er hat auch selber gesagt, er kann nachts nicht schlafen, wenn da irgendwas am Stromnetz hängt. Weil er halt von dieser Thematik mit Brände, Elektrogeräte halt einfach im Studium auch viel gehört hat.
Total okay.
Und ich war jetzt halt so einer, wo das, mich hat das nicht gejuckt. Also ich habe, wie gesagt, ein Handy neben dem Kopfkissen. Das würde ich heute alles nicht mehr machen mit dem Wissen, wo ich habe. Ja. Ja.
Und dann habt ihr gegründet, vor 4 Jahren.
Dann haben wir gegründet, haben die ersten Prototypen quasi erstellt. Das waren dann noch so richtig hässliche, große Kästen. Ja. Und dann ging es natürlich darum, wie finanzieren wir diese Entwicklung, und haben dann zum Glück vom Staat, also Baden-Württemberg gibt es ein Pre-Seed-Förderprogramm, die haben uns dann quasi ein Fördermittel gegeben und durch das konnte man dann quasi in die Realisierung, in die Serienproduktion gehen und waren dann auf der IENA-Messe in Nürnberg, das ist eine Erfindermesse, wo das Produkt auch mit einer Goldmedaille ausgestattet wurde, oder halt, ja, prämiert wurde.
Okay.
Und so ist das so ein bisschen ins Laufen gekommen, erste Kunden, erste Vorbestellungen und dann kam tatsächlich die Höhle der Löwen auf uns zu. Hey, irgendwie cooles Produkt, würde gut reinpassen in die Show. Eigentlich wollten wir das gar nicht, wenn wir schon ein bisschen so, ein bisschen jetzt nicht so, ein bisschen kamerascheu und alles und öffentlichkeitsscheu. Haben wir auch gesagt, nee, vielleicht eher nicht, aber dann haben wir uns dafür entschieden und das war die beste Entscheidung. Wir waren dann letztes Jahr im Juni, sind wir ausgestrahlt worden bei der Höhle der Löwen und da danach war natürlich erstmal ein Bestellungspeak. Ne? Da ging es ab bei uns und ja, tolle Erfahrung. Jetzt sind wir hier. Und es gibt's noch.
Danke mal für diese Reihe, die du hier aufmachst.
Genau, jetzt sind wir hier und uns gibt's noch. Ich meine, so ein Startup ist ja auch mal so ein Thema. Die sind oft mal innerhalb von 1-2 Jahren wieder weg vom Markt. Uns gibt's noch. Wir haben gute Kontakte und sind weiterhin überzeugt, dass der Akku Lifeguard ja irgendwo.
Ja, ja, ein Platz guter Kontakt sitzt ja genau gegenüber, ne? Weil ihr habt euch ja auch kennengelernt. Und das ist ja auch eine schöne, eine sinnvolle Kombination. Prävention und dann, wenn es halt dann mal nicht klappt, ne? Markus, sag nochmal 3 Sätze zu dir, damit nicht jeder in Episode 15 zurückscrollen muss.
Ja, also wir haben nicht vor 4 Jahren gegründet, sondern wir werden nächstes Jahr 125 Jahre alt.
Erstmal danke dafür, den hatte ich mir auch aufgehoben.
Okay. Minimax Mobile Services, wir sind die Jungs mit den Feuerlöschern, größte Prüfgesellschaft in Deutschland. Ich glaube, relativ bekannter Name in dem Markt. Wir sind da schon so ein bisschen die Benchmark. Ja, und beschäftigen uns seit Ewigkeiten damit, wie man Feuer löscht. Wir werden viel gefragt von unseren Kunden auch und gerade wenn es neue Themen gibt. Und das ist nun mal die Weitverbreitung von Lithium-Ionen-Akkus und eben auch die Gefahr, die davon ausgeht, die an uns herangetragen wird. Und wir sind auf dem Stand zu sagen, ja, in bestimmtem Maße kann man was dagegen tun, aber eine endgültige Lösung dafür gibt es nicht und schon gar nicht mit einem Handfeuerlöscher. Mhm. Also es ist wirklich schwierig und deswegen ist es sinnvoll, dass man sich damit beschäftigt, wie man diese Geräte richtig lädt, wie man sie richtig lagert, wie man eben auch damit umgeht und Beschädigungen erkennt, Alterungsprozesse vielleicht auch vorbeugen kann. Also wir reden schon davon, dass es eine der grundsätzlichen Ursachen für Brände in Deutschland mittlerweile von Akkus ausgehen. Ja. Elektrizität war schon immer die größte Brandursache in Deutschland und je mehr Akkus dabei sind, desto mehr wird es auch dazu beitragen, dass wir da Schäden von sehen werden und wir versuchen es natürlich so gut es geht zu verhindern.
Du hast doch im Vorfeld gesagt, dass ihr für dieses Thema eine eigene Brandklasse aufgemacht habt, weil es eigentlich in keine der ursprünglichen Brandklassen passt. Erklär uns das nochmal.
Ja, also man muss ein bisschen verstehen, die Arten von Feuern werden eingeteilt in Brandklassen in der EN, also in der europäischen Norm, auch in der ISO, in der internationalen Norm. Da gibt es dann ABC, das ist vielleicht noch am geläufigsten, das ABC-Pulver, was sowohl gegen Feststoffbrände der Klasse A, deswegen das A, gegen Flüssigkeitsbrände, also brennbare Flüssigkeiten der Klasse B und gegen Gasbrände der Klasse C hilft. Das ist das ABC-Pulver. Weit verbreitet Schaumfeuerlöscher, AB-Löscher, also die sowohl Flüssigkeit als auch Feststoffbrände löschen können. Dann gibt es noch die Brandklasse D für Metalle. Kann man ja auch schon drauf kommen, hey, Lithium-Ionen-Akkus, das kann man doch mit einem Metallbrandlöscher löschen. Nein, geht nicht. Das ist ein Pulverlöscher, der ein spezielles Pulver ausstößt, wo beispielsweise Magnesiumspäne mitgelöscht werden können, weil das auch eine sehr spezielle Brandklasse ist. Die Brandklasse E für Elektro gibt es nicht mehr, die ist mal abgeschafft worden. Mhm. Elektrobrenner auch was ganz Spezielles. Aber jetzt ist eingeführt worden in der ISO schon durch, die Brandklasse L für Lithium-Ionen-Akkus. Das zeigt einfach, dass die Gefahr, die davon ausgeht, eine völlig neue ist, dass es keine herkömmlichen Mittel gibt, die dagegen helfen. Zumindest nicht in dem Maße, dass man sagen kann, man kann es unter eine der anderen Brandklassen subsumieren. Man muss dann auch wieder wissen, man versucht, diese Klassifizierung auch in gewisse Standards zu pressen. Man möchte also Prüfobjekte haben, gegen die man die bei uns Feuerlöscher eben die Handfeuerlöscher testet. Das ist bei einem A-Brand ein bestimmter Holzstapel in einer gewissen Größe, der wird angezündet, eine bestimmte Vorbrennzeit hat das und dann brennt das schon so gut, dass wir da nicht mehr rangehen würden als Laien. Aber die Feuerlöscher sind da sehr leistungsstark, die kriegen das dann aus. Bei Brandklasse B ist das eine große Wanne, die angezündet wird. Auch da ein beachtliches Feuer, wo wir nicht mehr näher rangehen würden, aber auch das schafft so ein kleiner Feuerlöscher. Und ja, jetzt bei Brandklasse L wird noch nach dem richtigen Prüfobjekt gesucht, weil es so viele unterschiedliche Typen von Lithium-Ionen-Akkus gibt. Und dann gibt es auch, je größer die werden, natürlich die höhere Energiedichte, die auch dann wieder schwieriger macht, einen einmal durchgehenden Akku überhaupt mit irgendwas zu bekämpfen. Aber man kann so ein bisschen ablesen daraus, es wird ein Prüfobjekt geben, was bis 600 Wattstunden geht. Und es wird nicht ganz eingehaust sein, das ist auch ein Problem beim Löschen von Akkus, aber man versucht mit einem Flüssiglöschmittel zu arbeiten. Man braucht mindestens aktuell etwa 9 Liter in einem Feuerlöscher, um dieses Standardobjekt auszukriegen. Und was man da am Ende dann reintut, macht keinen großen Unterschied, weil es geht nur noch darum, irgendwie zu kühlen und irgendwie diesen Thermal Runaway zu unterbrechen, dass die Nachbarzelle dann eben nicht mehr die Hitze abbekommt, um dann auch durchzugehen und entsprechend auszugasen. Also ist nicht einfach. Alle Hersteller werden irgendwann ein Gerät haben, wo drauf steht, hey, ich bin für Lithium-Ionen-Akkus geeignet, weil es genau dieses Prüfobjekt ablöscht dann. Ob man damit dann wirklich einen Akku löschen kann, das sei dann immer dahingestellt.
Also nochmal für mich zum Verständnis, wenn ich jetzt einen definierten Holzstapel habe von, sagen wir mal, einem Kubikmeter, dann ist relativ klar, mit wie viel Grad der über welche Zeit abbrennt und dementsprechend ist auch relativ klar, wie viel Aufwand ich brauche, um den zu löschen. Das gleiche ist, wenn ich, weiß ich nicht, 50 Liter Diesel anzünde in der Wanne oder was weiß ich, wie viel er anzündet, aber so die Richtung wahrscheinlich, dann ist auch relativ klar, wie viel Energie ist das und wie viel muss ich draufpacken, damit ich das in den Griff bekomme. Und bei den Lithium-Ionen-Akkus ist das erste Problem mal, dass du jetzt, so habe ich das verstanden, ihr werdet ein zu prüfendes Ding definieren, aber der Akku von Hersteller A, B, C, D ist schon mal ganz anders aufgebaut, anders eingehaust.
Absolut.
Oder hat andere Kabel, andere, weiß ich nicht, was für Bauteile da noch sind. Und alles das hat einen Einfluss auf die Brandbekämpfung.
Absolut. Also kein Akku ist wie ein anderer. Selbst zwei Akkus, die aus der gleichen Serie kommen, können unterschiedlich sein, weil die nicht ganz so homogen in sich aufgebaut sind. Es wird natürlich versucht, das gleichförmig zu machen, aber wir haben auch gesehen, dass wir, wenn wir versucht haben, zwei Akkus im gleichen Brandszenario nachzustellen, weil du willst ja was Standardmäßiges haben, dann, dass das nicht unbedingt funktioniert. Die Art und Weise, wie so ein Akku dann entzündet wird, wird er nur überladen oder zünde ich ihn tatsächlich auch an und überhitze ihn damit, zerstöre ich ihn, indem ich ihn mechanisch zerstöre. Da wird dann teilweise mit einer Lanze reingestochen, nachdem der voll aufgeladen ist. Die Ladung selber macht einen großen Unterschied. Also ist er zu 100% geladen, ist er zu 80% geladen oder ist er vielleicht nur zu 20% noch voll. All das gibt völlig unterschiedliche Brandszenarien und natürlich dann auch unterschiedliche Löscherfolge. Und das ist aktuell noch ein Problem, dass man wirklich sich darauf einigen muss, was ist denn heute zumindest ein vertretbares Standardobjekt dafür. Das sind nicht wir, die das aussuchen, sondern das sind Zertifizierungsstellen, also was Ähnliches wie der TÜV. In Deutschland macht das die Materialprüfanstalt in Dresden, in Freiberg bei Dresden. Die gehören zur holländischen KIWA und die werden dann eben in ganz Europa die Testobjekte festlegen. Die sind noch nicht festgelegt, das heißt, es gibt diese Brandklasse L auf dem Feuerlöscher nicht. Da steht normalerweise immer drauf, A, B, C geeignet, A, B geeignet und dann würde dann irgendwie A, B, L geeignet draufstehen, weil es das eben nur in der ISO-Norm, insgesamt einen internationalen Norm gibt, aber noch nicht umgesetzt ist auf europäische Norm, haben wir heute dieses L noch nicht, aber das wird jetzt im Laufe des nächsten halben Jahres, gehe ich davon aus, wird es umgesetzt werden, dass es eben auch in der EN11 auftaucht und dann werden alle Hersteller in irgendeiner Form einen Löscher rausbringen, mit dem sie sagen, das ist geeignet für Lithium-Ionen-Akkus, aber wir sollten sehr, sehr vorsichtig damit sein zu sagen, dass wir damit wirklich Akkubrände löschen können.
Das ist wahrscheinlich auch die Thematik, man auch dieser Akkumarkt entwickelt sich ja weiter. Das heißt, es wird ja immer mehr Energiedichte, also Energie auf kleinerem Raum kreiert, was ja sich höchstwahrscheinlich dann auch wieder auf die Brand, also auf die Gradzahl auswirkt und auf das Löschverhalten. Also das ist ja auch eine stetige Weiterentwicklung. Ne?
Mhm. Und ihr habt ja auch diese, der Akku Lifeguard, euer Produkt, der lernt ja auch, also der hat ja einen Algorithmus drin, ne? Aber was ich eigentlich sagen will, ist, jeder Akku ist anders. Wenn ich drei Akkus, drei verschiedene habe, jeder hat eine andere Charakteristik. Eine
andere Ladekurve,
ja. Yeah. Und das muss, das lernt euer Gerät auch und muss es auch lernen, damit es ja auch weiß, wenn was nicht funktioniert.
Richtig, also unser Gerät stellt eigentlich erstmal fest, wenn der Akku eingesteckt wird, was ist denn jetzt das normale Ladeverhalten von diesem Akku? Ja? Und sobald es halt im Ladeprozess abweicht, ja, das heißt, der Strom geht deutlich nach oben oder nach unten, dann schaltet das Ding ab. Es gibt einen Kurzschluss, es schaltet ab.
Yeah.
Aber das ist die Überwachung, wo drin ist. Aber ich glaube, auch wichtig zu sagen ist, dass nach dem Ladevorgang sich das Gerät komplett vom Stromnetz trennt, selber auch keinen Strom braucht. Das ist ja auch schon mal Brandschutz. Ja? Also wenn ich einfach das Gerät nicht mehr am Stromnetz habe, das ist noch ein Vorteil. Und deshalb ist diese Kombination, also unser Gerät allein, das kann Brände eventuell präventiv vermeiden. Ja? Aber es wird immer Akkubrände geben, die rein auch auf mechanische Thematiken basieren. Ja? Also ohne, dass jetzt irgendwas ein Ladevorgang schräg läuft, ja. Und deshalb ist,
also runterfallen.
Ja, also darum würde ich sagen, das ist ein zusätzliches präventives Tool auf jeden Fall.
Ja.
Ja, so eine Art, ja, irgendwie so doppelter Schutz. Aber im Endeffekt, wenn halt der Akku mechanisch zerstört ist, dann kann der auch, ohne dass er am Stromnetz hängt, losgehen. Der kann dann unterm Fahrradfahren losgehen. Da können wir nichts machen. Dann kann eigentlich nur noch im Nachgang irgendwie das Löschen halt irgendwie helfen, ja.
Genau. Das, wir würden dann eben versuchen, zumindest das, was übrig ist vom Akku, noch abzulöschen, damit eben keine Peripheriebrände entstehen. Das eigentliche Durchgehen, also wenn es wirklich gerade knallt und zischt, das ist mit einem Nasslöschmittel eigentlich nicht zu verhindern. Man muss vor allen Dingen aufpassen, dass man sich selbst nicht gefährdet dabei. Also da weist auch die DGUV sehr stark darauf hin. Natürlich wird es Möglichkeiten geben, Löschmittel geben, die in irgendeiner Form wirksam sind. Aber mit einem Handfeuerlöscher an einen durchgehenden Akku dran zu gehen, sollte man schon gucken, dass man sich nicht selbst gefährdet. Gerade die Gase, die in inneren Räumlichkeiten entstehen können, sind sehr gefährlich. Also ist wirklich ein Problem, wo wir gerne eine Lösung für anbieten würden. Ich würde sofort sagen, kein Problem, habe ich hier 300 Löscher im Regal, kannst du sofort kaufen, funktioniert. Allein das kann nicht unsere Maßgabe sein, dass wir den Leuten was an die Hand geben, womit sie sich am Ende selber gefährden. Auch wenn das im Markt durchaus passiert. Es gibt die unterschiedlichsten Löschmittel, die heute schon angepriesen werden. Man kann mit Gel löschen, man kann mit irgendwelchen Netzmitteln löschen, die an, weil weiß Gott, wie Wunder es einen Akku ausmachen würden. Können wir vergessen, es geht nicht. Also am Ende ist ein wirklich durchgehender Akku selber nicht löschbar und dann muss man gucken, dass man den Rest von dem, was noch übrig ist, von einem Kunststoffgehäuse oder von dem, was eben in der Umgebung unter Umständen Feuer gefangen hat, dann noch ausmacht. Und dafür ist natürlich dann wieder ein Feuerlöscher gut. Mhm. Bestmöglich wäre es natürlich, es würde gar nicht dazu kommen. Das heißt, man achtet ordentlich drauf, gut umzugehen mit den Geräten, die in den richtigen Temperaturen zu laden. Vielleicht auch mit einem Gerät auszustatten, was eben Überladung wirklich verhindern kann. Und wir haben zu viele Szenarien gesehen, weil die Brände ja auch sehr, sehr spektakulär sind. Wenn mal so ein Akku brennt von einem E-Scooter, von einem Fahrrad oder eben auch nur von einem Akkuschrauber, der vielleicht unsachgemäß behandelt wurde. Es ist immer gleich ein relativ großes Szenario, ziemlich spektakulär, sieht ein bisschen nach Feuerwerk aus, aber so gefährlich ist es dann eben auch. Es brennt nicht oft, das muss man ja auch sagen, wir wollen jetzt keine Panik machen dabei. Wir haben 30 Akkus, haben wir gehört, im Schnitt zu Hause, die gehen jetzt nicht alle gleichzeitig hoch. Aber ein Augenmerk drauf zu legen, darum geht's. Das hat einfach ein Thema, was völlig unterm Radar läuft, weil es einfach so ein bisschen nebenher unterwegs ist. Und ja, wenn wir ein bisschen dafür sorgen können, da ein bisschen Sensitivität für zu schaffen, dann glaube ich, ist schon was geschafft dafür, dass wir hier sitzen.
Aber nochmal, also jetzt im Moment gehst du gar nicht davon aus, dass du den Akku irgendwie zum Stillstand kriegst.
Richtig.
Sondern du kümmerst dich drum, dass halt es nicht überspringt oder also drumherum halt nicht irgendwie geschieht. Die Idee, den Akkubrand zu stoppen, ist im Moment noch ein Wunschdenken.
Genau, das geht tatsächlich nicht. Selbst wenn man den Sauerstoff wegnehmen würde aus der Umgebung, ist ja eines, wenn man so ein Branddreieck sieht, eines der drei notwendigen Komponenten, die man braucht, um ein Feuer zu haben. Würde es nicht funktionieren, weil im Rahmen dieser Elektrolytausgasungen und des Brandes der Akku seinen eigenen Sauerstoff produziert. Das heißt, ich kann es einfach mit, selbst unter Wasser brennt das Ding weiter. Ich kann nur dafür sorgen, dass ich einen Kühleffekt habe und den unter Umständen noch nicht geschädigten Nachbarakku, die Nachbarzelle eben soweit schütze, dass die eben ihre kritische Temperatur nicht übersteigt. Das ist das Einzige, was man machen kann. Deswegen nimmt man Nasslöschmittel dabei. Da die aber sehr gut eingehaust sind, die Akkus, die sollen ja auch geschützt werden gegen mechanische Beschädigung. Also wenn ich sie irgendwie in einer Carbonhülle drin in einem Fahrzeugunterboden habe oder eben auch in einem besonders stabilen Plastikgehäuse bei einem Fahrradakku oder eingebaut in einen E-Scooter, wo sie durch stark geschützt sein sollen, bin ich fast nicht in der Lage, da mit einem Flüssiglöschmittel dran zu kommen. Und dann habe ich das Problem, dass ich diese Kettenreaktion nicht unterbrechen kann, die eben sogar ihren eigenen Sauerstoff mit sich bringt. Und das macht die Schwierigkeit aus dabei.
Ja, das ist ja irgendwie doch auch die also für mich als Laien ist doch die Uridee beim Feuerlöschen ist doch Sauerstoff wegnehmen.
Ist so. Eine der Möglichkeiten.
Ja, genau. Natürlich hast du noch einen Haufen mehr auf der Pfanne, aber für mich so als Laie ist so der erste Gedanke, ist der Sauerstoff muss weg und dann sind wir eigentlich schon ganz gut dabei.
Ja.
Wenn du jetzt natürlich so einen Lithium-Ionen-Akku hast, der seinen eigenen Sauerstoff produziert, also sozusagen sein eigenes Weiterbrennen selbst in die Hand nimmt sozusagen und sich selbst dabei unterstützt, das ist schon ein bisschen scary. Und auch dann, das ist ja auch die Herausforderung. Du kannst den Prozess ja nicht stoppen, dass er seinen eigenen Sauerstoff produziert.
Nein, und die Hitze, die dabei entsteht, das Elektrolyt, was halt die Flüssigkeit, wenn die einmal weggekocht ist, explodiert der Akku. Das heißt, ich habe auch wirklich da ist ein richtiger Zunder dahinter. Also da kommt wirklich Druck auf und das macht es eben extrem gefährlich, dass wenn wirklich so ein Gerät defekt ist, da auch entsprechend hohe Schwierigkeiten entstehen.
Also heißt ja auch, dann sollte man auch keine Löschversuche unternehmen, sondern einfach sich selber in Sicherheit bringen und weil ja auch gefährliche Gase dabei entstehen. Also es ist ja alles, ich glaube, so ein Thema, man sollte dann nicht nochmal, wenn das brennt, da irgendwas versuchen zu löschen, sondern sich als Person erstmal schützen, oder? Das ist dann da.
Genau, also Personenschutz steht vor allem, das muss man immer sagen, auch einen Löschversuch mit einem Feuerlöscher, egal was für einen Brand ich habe, versucht man erst dann zu unternehmen, wenn man sich selbst nicht gefährdet hat oder nachdem man die Feuerwehr alarmiert hat. Oftmals kann man es einschätzen, natürlich kann ich irgendwie meinen Adventskranz mit Feuerlöscher löschen, also da brauche ich nicht erst die Feuerwehr rufen, sondern das kriege ich aus mit dem Feuerlöscher oder auch vielleicht einen entsprechend großen Weihnachtsbaum, das kriegen unsere Geräte auch noch ganz gut hin, aber man muss wirklich sehen, wenn so ein Akku dicke Backen macht, wenn es schon anfängt auszugasen, ist dann noch die Gelegenheit da, so einen Akku vielleicht in Wasserbad zu werfen. Das mag bei einem ganz kleinen Akku noch funktionieren, aber ich kann mein E-Bike nun mal dann nicht plötzlich in der Badewanne versenken. Das funktioniert nicht. Mhm. Und dann ist es tatsächlich eher gegeben, Abstand zu nehmen. Und ich kann dann nur noch das retten, was am Ende übrig ist. Mhm. Was vielleicht nicht angezündet wurde oder was eben in der Umgebung dann Feuer gefangen hat. Nicht so leicht.
Was machen wir denn, wenn wir irgendwie merken, dass was nicht stimmt? Also zum Beispiel, euer Gerät schlägt an und sagt hier irgendwie, mit dem Akku stimmt was nicht.
Ja, dann auf jeden Fall ist zu prüfen, also unser Gerät schlägt ja an, wenn irgendwas komisch ist. Das kann sein, dass am Ladegerät irgendwas nicht stimmt. Ja. Es kann sein, dass auch der Akku einfach auch, wie vorher auch schon gesagt, dass der sich so ein bisschen verformt. Das sind einfach so Themen, wenn ich sowas sehe, dann darf ich den nicht nochmal laden. Dann muss es
oder wenn er warm ist, oder obwohl ich ihn nicht geladen habe.
Genau, Beispiel. Wenn er zu heiß wird, solche Themen, das sind halt alles, oder vielleicht auch, das riecht schon ein bisschen, ja. Dann ist das klar für mich ein Zeichen, das Ding darf nicht mehr so betrieben worden, ich darf es nicht mehr ans Stromnetz hängen, weil es halt dann eine potenzielle Gefahr ist von Brand, ja. Und dann heißt es dann fachgerecht entsorgen, ja, und sich um ein neues Gerät kümmern. Ja.
Da kann ich nochmal ein Anekdötchen einwerfen. Fachgerecht entsorgen heißt nicht, den dann ins Hausmüll zu geben.
Richtig.
Weil ich hatte jetzt einen Besuch bei der Abfallwirtschaft in Hannover und die haben ganz, ganz üble Erfahrungen gemacht mit Akkus, die man dann ganz normal im Hausmüll entsorgt. Den sind auch schon ganze Müllautos einfach abgefackelt. Weil da gibt es ja auch diese Komprimierung, die du dann in diesem Müllbehälter hast, die dann nochmal ihr Übriges dazu tut, dass der Akku halt dann richtig abgeht. Und die rüsten jetzt alle Müllfahrzeuge mit so einem C-Rohr-Anschluss aus, dass dann, wenn irgendwas ist, dass die Feuerwehr dann diesen Müllbehälter komplett fluten kann. Auch da, ne, also dass es so weit ist, dass du dann halt, dass denen halt das Müllauto komplett abbrennt, weil irgendeiner seinen Akku im Hausmüll entsorgt hat. Das sind ja auch Dimensionen. Ich meine, das hat ja keiner aus bösem Willen getan, aber es sind so Dimensionen, wo so ein Akku, der, weiß ich nicht, vielleicht 10 Euro oder vielleicht auch nur 5 kostet, so ein Müllauto für 700.000 Euro oder weiß ich nicht, was die Dinger kosten, aber die Richtung wird schon stimmen, dann komplett einfach mal zerlegt. Also nicht das Gefahrenpotenzial, sondern wir haben ja so einen kleinen Artikel, teilweise auch einen Wegwerfartikel, einen Akku mit einer gewissen Lebenserwartung. Und das Schadenspotenzial ist halt gigantisch.
Ja, ist ein absolutes Problem für die Recyclingwirtschaft. Gutes Beispiel dafür sind die E-Zigaretten, diese kleinen Wegwerfgeräte, die so ein bisschen verdampfen, die auch halt häufig im Hausmüll landen. Selbstentzündung war schon immer ein Problem in der Recyclingwirtschaft, aber natürlich nicht so groß, wie es jetzt in den letzten Jahren geworden ist. Durch die Akkus, die halt im Hausmüll landen und dann auch in den großen Müllbunkern landen, gibt es da schon sehr, sehr viele Schadenfälle und in vielen Recyclinghöfen brennt es mehrfach am Tag. Ja. Allein weil verschiedene Akkus zerstört oder in sich selbst auch dann durch die Komprimierung, man fährt ja mit Walzen drüber, der Müll wird sortiert, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das eben auch im großen Stil zu löschen, aber am Ende kannst du auch nur reagieren dabei, ne?
Ihr habt so richtige Schaumkanonen, ne?
Ja, das ist eine Wasserkanone, ist das, die MX-1, so nennen wir das Ding, die wird auf Recyclinghöfen auch eingesetzt. Damit kann man dann auf eine gewisse Entfernung halt auch sehr zielgenau recht große Wassermengen auf einen Brandherd bringen. Kann man eben auch thermisch überwachen. Man sieht also, wo es brennt in einem großen Müllbunker und schießt dann mit so einem Monitor. Das sieht eigentlich aus wie eine Schneekanone mit speziellen Düsen ausgerichtet, schießt dann genau auf die Stelle. Das ist dann schon die große Fliegenklatsche, mit der man draufgeht. Ne? Also das ist auch ein schönes Spielzeug, aber natürlich wirklich extrem, extrem sinnvoll und wird mehr und mehr eingesetzt. Ne? Ja. Also es sind einfach Gefahren, die in der Vergangenheit nie so weit verbreitet waren. Ja. Und dass es bei uns auf dem Kopfkissen nicht brennt, ein Thema, dass unsere Mülltonne anfängt zu brennen, kann passieren. Aber da, wo das alles gesammelt wird und eben zusammengetragen wird, dann merkt man einfach, wie häufig diese Akkubrände auch passieren können. Einfach dadurch, dass die Häufigkeit der Akkus zugenommen hat.
Ja, und so ein Bunker löschen oder da richtig reinhalten oder dann auch ins Müllauto das dann fluten. Aber wenn du das dann im Wohnbereich hast dann oder auch in der Werkstatt, dann hast du natürlich ein wahnsinniges Schadenspotenzial. Ne?
Ja, ich meine, deshalb kann jeder auch so ein bisschen das Risiko kleiner machen oder minimieren, indem er einfach, wenn Akku geladen wird, das sollte überwacht worden. Also man sollte da schon auch das im Blick haben. Akku alleine nachts irgendwo im Keller, schwierig. Oftmals ist das so, wenn man halt nicht drauf schaut, passiert was. Ja. Mhm. Dann muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwo auch Original-Ladegeräte vom Hersteller benutze. Ja. Diese Kombination ist ein Thema. Wo
ist ein billiges Ladegerät ein Problem?
Das kann ein Problem sein. Also man sollte schon vom Hersteller das Original-Ladekabel nehmen oder Ladegerät nehmen, weil das halt auch abgestimmt ist auf diesen Akku. Dann kann man natürlich auch diesen Akku, wenn man auf feuerfesten Boden lädt, ist auch noch ein Unterschied. Also sollte es vielleicht nicht gerade, ich habe das früher gemacht, Handy in Bettnähe würde ich so nicht mehr machen. Klar, dass diese Flammen direkt irgendwo, es ist zum Glück nichts passiert, aber es ist halt einfach gefährlich, weil sowas halt schnell sich entzünden kann, die Umgebung kann sich entzünden und dann habe ich ein Riesenproblem. Also so feuerfester Untergrund, denke ich, auch nochmal so eine kleine Präventionsmaßnahme. Man sollte nie einen Akku in zu heißer Umgebung laden, so ab 60 Grad, never. Ja, also Hitze ist eh für einen Akku so ein bisschen Todesurteil. Ja. Und klar, also für mich ganz klar auch Qualitäts-Akkugeräte zu benutzen. Ja, also der Markt wird halt schon auch geschwemmt von Geräten aus überall her, wo ich halt auch nicht weiß, funktioniert das BMS, wo integriert ist, kann ich mich da drauf verlassen und deshalb würde ich auch zu Qualitätsgeräten, was Akkus betrifft, raten. Ja.
Vielleicht auch so ein bisschen so ein ja, wie du sagst, und wer das halt nicht für sich selber entwickelt, der muss halt vielleicht auch zart hingewiesen werden. Also ich sehe auch immer mehr in Hotels, dass da der Hinweis steht, bitte nehmen Sie Ihren Fahrradakku nicht mit aufs Zimmer oder laden Sie nicht auf dem Zimmer, ne? Laden Sie im Fahrradkeller oder in den dafür vorgesehenen Räumen. Da wird's ja, also da gibt's ja auch die Gründe für, die haben ja auch einfach Angst, dass ihr Hotelzimmer Schaden nimmt. Und wir haben ja schon gehört, dass so ein Fahrradakku, da reicht ja schon für alles. Also da ist dann schon das Hotelzimmer weg und wahrscheinlich auch der halbe Flur. Ja. Das ist makaber, aber so ist es einfach. Ne? Die, wie ihr gesagt habt, du hast ja auch erzählt, Andreas, dass die Energiedichte wird immer höher. Ja, das heißt, selbst die kleineren Akkus haben mittlerweile so viel Potenzial, wenn was schief geht, dass es richtig wehtut.
Ja.
Und ja, das sind dann, das, wenn du dann angewiesen wirst vom Hotel, aber selber jeden Stecker ziehen, kriegen wir das hin? Ich meine, ja, sollen wir schon, ne? Aber wer macht das? Also nach diesem Podcast natürlich jeder, aber ja, also so ein bisschen ist es.
Also es raten ja auch die Akkugerätehersteller, dass man nach dem Ladevorgang das Gerät von der Steckdose nimmt. Also ist da schon was dran? Einmal ist das Stromverschwendung, wenn ein Ladegerät ständig irgendwo im Netz hängt. Wir haben auch diese Haltungsladung, das ist halt immer wieder von 99 auf 100% voll lädt. Ja.
Ist es nicht Quatsch, diese hohen Ladungen?
Das ist eigentlich Quatsch, das stresst den Akku am meisten, ne, wenn ich da mich im hohen Bereich bewege. Ja. Das ist für den Akku nicht gut. Ja. Also Technik ist besser geworden, muss man ganz klar sagen. Ja, dass jetzt, wir haben zum Beispiel von Bosch eine Ladekurve mal analysiert, die gehen erst ganz spät in diese Endladephase bei 95%, wo sie halt dann abbremsen und hat sich ziemlich kurz in diesem Stressbereich aufhalten. Ja? Aber dann gibt es ja wiederum Akkugeräte, die fangen schon bei 70% an, dass sie in diese Stressphase gehen und die Akkus somit auch an Lebensdauer verlieren. Also Technik wird besser, ganz klar, muss man sagen, aber es ist halt auch noch nicht optimal. Und ja, deshalb haben wir versucht, da eine Lösung zu finden und
ja, ihr habt auch diese ganzen, ihr musstet auch alle Akkus erstmal leer kriegen, ja, damit ihr dann irgendwie die Ladekurve ermitteln könnt, oder?
Ja,
das kannst du gerne mal so als kleinen Schmankerl einwerfen.
Ja, also wir haben da quasi, wie ist eine Art Public-Entwicklung, Public-Development gemacht. Das heißt, wir haben wie so WLAN-Boxen verteilt an 20 Haushalte mit Akkugeräten. Das heißt, die haben dann immer ihre Akkugeräte in diese WLAN-Box eingesteckt und die haben die Ladekurven bei uns am Server geschickt. Also das heißt, wir haben ganz viele Ladekurven von ganz vielen unterschiedlichen Akkugeräten gesammelt bei uns, damit wir diesen Algorithmus erstellen können. Insgesamt waren es dann um die 2000 verschiedene Ladungen, also von E-Bike bis Elektrozahnbürste, alles mit dabei. Und dadurch konnten wir jetzt wirklich so das Ladeverhalten von so Lithium-Ionen-Akkus ja irgendwie analysieren und die sind halt alle ähnlich. Ja. Und deshalb erkennt das auch unser Gerät, in welcher Phase sich so ein Ladeprozess gerade befindet. Da gibt es einmal die Konstantphase, wo der Konstant so lädt, und dann gibt es die Endladephase, wo er dann langsam runtergeht, langsamer wird. Mhm. Und deshalb erkennen wir, wann wir abschalten müssen, damit wir diese Endladephase, diese kritische Phase von Akku nicht durchgehen. Also, dass wir da vor Ort schon abschalten. Mhm. Also, dieser Modus Long Life heißt der bei uns. Mhm. Langlebigkeit, ja.
Aber ist nicht nur Long Life, ist auch Long Security, ne? Ist auch Sicherheit.
Sicherheit, na klar. Also, die Sicherheit ist natürlich noch ein Thema, dass wir das natürlich mit. Also unser Hauptthema war, die Lebensdauer von Akkus zu verlängern. Ja, weil da gibt es einfach zig Studien auch dazu, dass wenn man den Akku nur bis 80-90% lädt, dass der halt teilweise doppelt so lange hält. Und mit dem Fassen von dieser Thematik ist natürlich, sind wir auch auf diese Brandgeschichte gekommen. Ja, dass halt immer mehr passiert, ja, mit Akkubrände. Und haben dann noch diese Sicherheitsabschaltung quasi mit integriert. Also dieses Überwachen von diesem Ladevorgang. Und sobald da halt was komisch ist, eine Anomalie entsteht, dann schaltet unser Ding ab, ja.
Aber das Stressen ist auch eine Sache, die jetzt nicht nur jetzt die Lebensdauer verringert, sondern auch dazu beitragen kann, dass er zickt.
Ja, also man, das, Wenn er natürlich immer irgendwo sich bei 100% bewegt, das ist halt der stressige Bereich von Akku. Mhm. Da ist auch die Brandgefahr am höchsten, ja, muss man ganz klar sagen. 75% der Brände von Akkus passieren im Ladevorgang. Also das ist dann schon der kritische Punkt. Und je mehr ich mich halt diesen 100% bewege, umso gefährlicher wird halt so ein Ladevorgang. Ja. Und wenn ich dann schon vorher beende bei 70%, 80%, 90%, dann ist das schon mal das Risiko etwas geringer, dass da was passiert im Ladevorgang.
Ja, ist so ein wertvoller Tipp.
Ja, was tatsächlich in diesem Stressbereich vom Akku passiert, habe ich da schlau gemacht, respektive ja, schlau machen lassen, hier. Ist ein ganz komischer Fachbegriff, Dendritenwachstum, da geht es tatsächlich drum.
Da denkt man erstmal so an Tropfsteinhöhle, ehrlich
ist
gesagt.
Ist tatsächlich, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ne? Es geht darum, dass bei Lithium-Ionen-Akkus...
Jeder hört, was er
ja,
weiß.
Ja, genau. Aber ich hatte den Begriff Dendriten, hatte ich vorher tatsächlich auch noch nie gehört. Ne? Also,
ja, aber erzähl mal. Spannend.
Das lese ich jetzt tatsächlich mal ab, weil ich nicht auswendig lernen konnte. Das ist wohl eine Hauptursache für den Leistungsverlust und Kurzschlüsse in Lithium-Ionen-Akkus, weil sich beim Laden ungleichmäßige nadelförmige Metallstrukturen, Dendriten an der Anode ablagern, die dann einen Separator durchstoßen können. Das geschieht dann verstärkt durch Schnellladen, durch Überladen, eben durch diesen Stressfaktor, den die Lithium-Ionen-Akkus haben. Und dadurch kann es eben zu diesen Kurzschlüssen in den einzelnen Akkus kommen. Und dann hat man wieder das Thema, dass Hitze entsteht und dass dieser Thermal Runaway ausgelöst wird.
Kettenreaktion, ja.
Genau, also tatsächlich ein mechanisches Phänomen, was beobachtet werden kann, was eben noch nicht mal durch Beschädigung von außen stattfinden muss, sondern tatsächlich im Lebenslauf eines Akkus und auch wenn die heute besser werden, die Akkus, die meisten, die im Feld sind noch nicht der modernsten Bauweise. Das heißt, das Problem bei den Akkus, die wir aktuell benutzen, ist natürlich relativ groß und dass je älter die werden, wir auch ein größeres Problem mit diesen kleinen Mikrostrukturen haben, mit diesen Dendriten, die unter Umständen dazu führen können, dass er nach und nach aussteigt. Also wenn man weiß, dass ein Akku warm wird, wenn man merkt, der lädt nicht mehr wirklich voll, der ist nicht mehr zu retten. Lasst den Quatsch, ne? Ja. Sortiert die aus und bitte
direkt zum Wertstoffhof. Auch,
bitte zum Wertstoffhof, nicht in die Tonne, sondern da gehört das Ding hin. Ne? Ja. Und was auch immer, wenn es passiert, ne, die Möglichkeit, so einen Akku zu löschen, ist gegeben. Also man kriegt so ein Feuer auch eingedämmt bis zu einer bestimmten Größe, aber eben nicht, wenn es gerade durchknallt. Dann muss man so mal vorsichtig sein.
Aber lass uns zum Ende hin nochmal sagen, wir haben jetzt alles, was wir jetzt hier an schlechten Nachrichten verteilt haben, geht es immer um Lithium-Ionen-Akkus. Die alten Bleiakkus, ne, kannten das nicht. Keinen alten Opel-Rekord, der irgendwie wegen seiner Batterie abgebrannt ist, richtig, die er da vorne drin hatte. Und wir gehen ja jetzt auch in die nächsten Generationen rein an Akkuzusammensetzungen, die das dann auch nicht mehr so kritisch, wahrscheinlich nicht mehr so kritisch sehen.
Ja, genau.
Welche Generationen von Akkus werden uns denn erwarten?
Ja, die Entwicklung geht da vor allen Dingen im Fahrzeugbereich relativ schnell voran. Da sind natürlich auch die größten Anwendungszwecke und die größten Massen an Akkus, die benötigt werden.
Die Specker zu leersten Bilder, wenn es nicht klappt.
Ja, wenn es nicht klappt, genau. Aber ich sag mal, diese Lithium-Eisen-Polymere, LiFePO-Akkus, die sind heute schon state of the art. Das heißt, da habe ich ein deutlich geringeres Brandrisiko als bei reinen Lithium-Ionen-Akkus. Und relativ neu sind die Lithium-Natrium-Sulfid- oder Nitrion-Ionen-Akkus. Die haben deutlich bessere Temperaturresistent, teilweise 10-mal höhere Ladefähigkeit. Da geht es viel, viel schneller. Ich glaube, so ein Typ von Akkus ist auch in einem von den vorgestellten chinesischen Fahrzeugen schon drin, wo man extrem schneller laden kann. Also die Sicherheit wird da deutlich besser.
Im Volksmund auch Salzakkus genannt, ne? Weil Nitrat, Nitrium, das sind ja Salzkomponenten, die da irgendwie Einsatz kommen.
Genau, aber die deutlich geringere Brandgefahr auch dahinter, auch alle da nicht auszuschließen. Überall da, wo Energie kompakt gespeichert wird, habe ich immer das Problem, dass bei jeder Art von Beschädigung ich natürlich auch irgendwo die Energie wieder freisetze. Aber es ist auf jeden Fall sicherer als der klassische Lithium-Ionen-Akku, der uns aber momentan eben in den allermeisten Fällen begleitet und auch nach wie vor die günstigste Variante bleiben wird bei den hohen Produktionskapazitäten, die weltweit dafür bestehen. Ne?
Aber um da jetzt mal wieder einen Wermutstropfen reinzugießen, wenn wir jetzt zwar vielleicht Techniken haben, die weniger gefährlich sind, aber wir die Energiedichte wieder erhöhen, dann kommen wir doch irgendwie, dann hebt sich das doch auch wieder ein Stück weit auf, oder? Dann, oder generell nicht?
Ja, vielleicht. Das
ist wirklich eine Frage der Bauart.
Vielleicht dann seltener, aber wenn es passiert, dann richtig heftig, ne?
Ja.
Ich merke das schon, mit dem versöhnlichen Ende wird das hier schwierig
ja,
heute.
Das kleine Problem, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass der Akku ja nicht nur dann brennt, wenn er einmal durchgegangen ist, sondern ich auch noch das Problem habe, dass der sich Wochen später wieder selbst entzünden kann. Das heißt, ich habe eine relativ lange Nachlaufgefahr, dass ein Akku, der beschädigt ist, der schon mal entzündet war, sich auch wieder selbst entzündet.
Okay.
Also es ist so, dass ein brennendes oder beschädigtes Elektrofahrzeug häufig gesondert gelagert wird, wenn nicht sogar im Tauchbad abgesenkt wird. Ne?
Das heißt, also so eine Art Quarantäne,
ja,
die
genau.
man nochmal einführt, damit man, wenn das, wissen wir jetzt hier zufällig am Tisch, wie lange so eine Quarantäne vor, dann nochmal Wochen oder Monate und
also
so warten.
Also Wochen sind es auf jeden Fall. Ja. Also man kann tatsächlich nicht ausschließen, dass sich dann so eine Zelle einfach auch nach einer sehr, sehr langen Verzögerung trotzdem nochmal selbst entzündet und dieser Thermal Runaway neu gestartet wird, wenn andere Akkus eben oder andere Zellen noch nicht ihre Energie verloren haben. Ist schon ein relativ spannendes Thema. Das gibt Feuerwehrfahrzeuge, die wirklich mit Containern durch die Gegend fahren, wo Wasser hinten drin ist, damit ich den Fahrzeug drin versenke.
Ja, es bleibt spannend. Und wir haben es ja gehört, Prävention ist ein Thema mit den richtigen Produkten. Aber auch einfach Wachsamkeit, Sensibilisierung ist ein Riesending. Ja, gucken, auch du hast im Vorgespräch gesagt, so der ich schließe mich da nicht aus. Ich habe auch schon mal den Dübel dann mit dem Akkuknauf von meinem Akkuschrauber nochmal so ein bisschen in die Wand fixiert. Das mache ich hier nach diesem Podcast nie mehr.
Bitte nicht, ja.
Ja, aber diesen Move kennen wir doch alle. Ja, du nimmst einfach den Griff vom Akkuschrauber, klopfst nochmal zart zwei, dreimal den Dübel in die Wand und verstehst gar nicht, dass du da vielleicht richtigen Bockmist gerade gebaut hast mit der Aktion. Ja. Und auch mit allen anderen Themen. Ja, auch wie du gesagt hast, ja, wenn das irgendwie, das Gerät wird dicker, ja, und wenn es nur Millimeter sind, Millimeter ist ja schon zu viel, einen halben Millimeter wird das Tablet dicker. Leute, Alarmstufe rot. Ja,
richtig,
sofort, ja. Sofort überlegen. Und was auch gesagt hat, wenn es anfängt zu riechen, ja, diese ganzen Sachen, sofort verstehen, dass es nicht irgendwie Shit happens ist, sondern ja, Problem happens. Ja. Da ist Handlungsbedarf.
Definitiv, ja.
Oh jo, aber es ist nicht an mir, das Schlusswort zu sagen, sondern an euch beiden. Deswegen, lieber Andreas, was ist dir sonst noch wichtig?
Also, wir haben eigentlich so alles gesagt. Für mich ist das Hauptthema, ich glaube, diese Sensibilität zu schaffen, ja, für ein Thema, das einfach da ist, jetzt ohne Angst zu schüren. Ja, also es passiert nicht viel, wenn was passiert, schlecht. Also dann wissen wir, ist es oftmals bei manchen Akkugeräten gar nicht mehr löschbar. Ja? Also einfach sensibilisieren, den Umgang mit Akkus, ein bisschen mehr drauf gucken, okay, was mache ich, wo lade ich das Gerät, im Auge behalten. Also das finde ich eigentlich so die wichtigste Aussage, wo wir meiner Meinung nach hier getroffen haben. Und ja, genau, das ist das, was ich noch zusammenfassend für mich sagen wollte. Ja.
So, was sagt Minimax aus seiner 125-jährigen Erfahrung?
Ja, ich glaube,
dummer war es nie.
Wir sind wieder mal nicht zu früh dran. Also, dass wir beim PFAS vor dem Verbot informiert haben, ist ein Thema. Jetzt informieren wir, bevor die Brandklasse L eingeführt wird. Und wenn
cool.
wenn dann die Brandklasse L auch in der DIN EN3 Teil 11 irgendwo untergebracht ist und wir die auf unsere Feuerlöscher drauf drucken und auch die lieben Marktbegleiter das tun, dann sollten die Brandschutzbeauftragten in den Betrieben wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das ist kein Allheilmittel. Nur weil ich da Brandklasse L draufstehen habe, kriege ich den Akku von meinem Gabelstapler oder auch von meinem E-Fahrzeug draußen nicht direkt aus, sondern da soll man wirklich nochmal besonders auf die Gefahren hingewiesen sein, die entstehen können, wenn solche Lithium-Ionen-Akkus tatsächlich brennen. Trotzdem ist es natürlich ein Problem, was existiert, was man eindämmen sollte. Ich sag mal, einen Akku-Lifeguard beispielsweise zu benutzen für ein Haushaltsgerät, glaube ich, macht absolut Sinn. Ich habe versucht, meinen Töchtern beizubringen, ihren E-Scooter abzuklemmen nachts. Den Gedanken muss ich mir nicht mehr machen, wenn ich das Gerät davor klemme. Aber auch die laden das Ding nicht im Haus, sondern in der Garage und ich drücke immer die Daumen, dass die Akkus halten. Ne? Also es ist ein Problem, je mehr man sich damit beschäftigt, desto bewusster wird einem das. Deswegen, ja, keine Panik angesagt, aber bitte Vorsicht. Und wir reden von Sicherheit an dem Punkt, keine Eigengefährdung in dem Rahmen. Von daher glaube ich, wir haben ganz viel angesprochen dabei, vielleicht ein bisschen technisch erklärt, warum sowas schwierig sein kann und hoffen, dass wir uns ja mit dem Thema nach und nach auseinandersetzen können und dass die breite Öffentlichkeit eben auch aufpasst, dass nicht alle Akkus so unsachgemäß verwendet werden, wie es heute vielleicht noch der Fall ist.
Ja, danke für eure Statements. Mir ist noch wichtig zu sagen, dass Abstand halten, wenn das Ding anfängt, komisch zu riechen oder ausgast, weil es hochgefährlich ist, das einzuatmen. Also da nicht ran oder das noch irgendwie wegbringen oder so, wenn das wirklich schon anfängt, kritisch zu werden. Das Wichtigste ist Abstand, ne?
Ja, man kann natürlich nicht genau sagen, wie lange es noch dauert, wenn man schon die Gase sieht. Also wenn man sieht, dass es ausgast. Es kann möglich sein, das dann eben noch irgendwo im Wasserbad zu versenken oder eben zumindest rauszuschmeißen. Aber raten kann ich keinem dazu, weil man kann nicht sagen, ob es genau in dem Moment dann vielleicht gerade Funken gibt.
Bringt sich also halt doch in Gefahr. Ne?
Exakt. Das ist, also ja. Persönliche Schutzausrüstung in solchen Fällen, ich weiß nicht,
ob Laufen ist ja, die persönliche Schutzausrüstung.
Wenn ich einen Fahrradladen habe, wo ich einige Akkus drinstehen habe, die werden hoffentlich gesondert gelagert sein, aber ich möchte meinen Laden ja auch nicht im Stich lassen. Also wenn irgendwas passiert,
ja, ist schwierig.
Die Leute werden versuchen, irgendwas zu tun. Es ist schwierig, absolut. Ja.
Schwierig war es nicht, mit euch beiden zu sprechen. Ich danke für den fantastischen Austausch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und lass mich sagen, das war nicht ganz ungefährlich. Der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Wir waren heute hier in der Videothek Weinkorb in Korb auf der Bühne. Für dich mal was Neues nach dem Studio K. Für dich eh. Aber auch bei dir freuen wir uns auf den nächsten Auftritt hier im Podcast. Dann, ja, es ging um Akkusicherheit, im Besonderen um Lithium-Ionen-Akkus. Und wir können nur hoffen, dass die neuen Generationen ein bisschen besser handelbar sind, als das, was wir uns jetzt alle in die Werkstätten und Keller gelegt haben.
Ins Haus holen, ja.
Idee und Realisation, Black Works, Dietmar Black, im Auftrag des S2-Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Postproduktion der Folge Stefan Winter für Media Winter in Berlin. Grüße an den Stefan, der wie immer aus diesem Gespräch einen Podcast macht. Das darf man nicht vergessen. Wir haben uns hier nur nett unterhalten. Musik, Chill Carrier, A Whole New World. Ja, ich glaube, für einige war das doch irgendwie zumindest der ein oder andere Aspekt ziemlich neu und nicht so präsent, bevor wir hier losgelegt haben. Dann lasst mich ein Dankeschön sagen an euch beide, an den S2-Verlag, an unser Publikum da unten. Ja, Grüße. Okay. Ja, natürlich dürft ihr klatschen, meine Güte. Abonniert uns mit einem Klick, kommentiert uns, empfiehlt uns. Wir sind der nerdigste Arbeitsschutz-Podcast, den ihr finden könnt. Also nochmal, vielen Dank ihr beide für den netten Austausch und bis bald.
Danke euch.
Vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften. Ja.
Gerne, gerne.